Ja, schönen guten Tag an diesem Freitagnachmittag, Freitag, der 10. August 2007, gleich 16 Uhr und 5 Minuten. Hier ist wieder das Seminar. Am Mikrofon ist Stefan Beck und wie immer bei dieser Sendung geht es darum, dass ich hier alleine im Studio von Radio X sitze und versuchen werde, die nächsten 45 bis 50 Minuten denken, sprechen, sprechen, denkend zuzubringen, alles auszusprechen, was mir in der Zeit durch den Kopf geht, ohne Konzept, ohne Notizen und auch ohne Musik. Ja, super. Ja, in der letzten Sendung im Juli, das ist schon wieder eine Weile her und doch kommt es mir vor wie irgendwie gerade gestern, das ist wohl diese seltsame Sommeratmosphäre, irgendwie komme ich so nicht richtig zu Potte, habe ich das Gefühl, irgendwie ich schlafe viel zu lange, naja. Jedenfalls in der letzten Sendung hatte ich mich hier zum ersten Mal mit Richard Florida, dem amerikanischen Soziologen und seiner Theorie der Creative Class beschäftigt. Das möchte ich diese Sendung etwas weiter ausbauen. Auch im Hinblick auf den künftigen Rundgang. Ja, es wird wieder mal einen Rundgang von Frankfurter und Offenbacher Kunstorten geben. Das ist ja mal eine Sache, also seit langem, nicht wahr? Ich glaube, die letzte gemeinsame Aktion war 2001. Mittlerweile hat sich das natürlich so ein bisschen gewandelt und es geht da um diese Flyer oder Faltblatt Föhn, was ab und zu ausliegt. Da wäre natürlich so einiges zu sagen über diese Orte, also in der Frage irgendwie, wozu das eigentlich Off-Spaces sein sollen oder in welchem Sinne das Off-Spaces sein sollen. Also was eigentlich das Abweichende ist, nicht? Also dieser Rundgang wird auch gleichzeitig zum Rundgang der Frankfurter Galerien stattfinden. Und es ist natürlich ein ganz guter Vergleich irgendwie, nicht? Man kann irgendwie sehen, was quasi normale, in Anführungszeichen normale Galerien so treiben und sich mit dem auseinandersetzen, was sogenannte Off-Spaces so treiben, ja. Also ich hatte gedacht, da ich auch mit meinem Raum Multitrudi an diesem Projekt teilnehme, das Thema Demokratie mir zu setzen, Kunst und Demokratie. Und werde einfach diese Sendung hier so als kleines Skizzenbuch, als Moment des schon mal Vordenkens über Kunst und Demokratie, habe ich ja auch schon vor einiger Zeit einen Artikel bei Think Frankfurt geschrieben. Das hängt natürlich auch mit dem, den sozusagen Bedingungen, den Überlegungen von Richard Florida. Der sagt ja, es sind die drei T's, die einen Standort, eine Stadt oder Region attraktiv machen, also insbesondere für Leute, für Menschen. Ich glaube, das ist auch das Spannende an dem Florida, nicht? Er sagt an einer Stelle, dass es nicht auf ein Business Climate ankäme, sondern auf ein People Climate. Also das wäre quasi auch so der, vielleicht auch so der Paradigmenwechsel, dem sich Standortpolitik oder Standortentwicklung zu stellen habe. Also es, wenn man das auch ins Deutsche nicht ganz einfach zu übersetzen, weil People ist sowas wie Leute, also man so müsste sozusagen sagen, irgendwie, es kommt nicht mehr auf ein Wirtschaftsklima oder sagen wir Wirtschaftsförderung an, sondern auf Bürgerförderung, nicht? Und das heißt, es liegt auf dem Schwerpunkt auf Einzelnen, nicht? Also Unternehmen sind ja immer Gruppierungen, Konglomerate in irgendeiner Form, eben Organisationen, nicht? Und das ist ja das Interessante an den Untersuchungen von dem Florida, dass es nicht mehr eben um Organisationen geht. Er zitiert da auch dieses eines Buch, The Organization Man oder das Zeitalter der Organisation, nicht? Also er hat also drei Zeitalter, nicht? Also das ist quasi das erste Zeitalter ist das Industriezeitalter und die bestimmende Gruppierung sind die Arbeiter. Und dann kommt das Zeitalter der Organisationen, nicht? Da ist die bestimmende Gruppe der Angestellte, nicht? Und das dritte Zeitalter des Kreativen oder der Kreativen, nicht? Das ist, man wäre jetzt geneigt dazu zu sagen, das sind jetzt die Selbstständigen, nicht? Also in der Form heißt natürlich immer Kreativität sowas wie Selbstständigkeit, nicht? Also, weil auch Kreativität kann ja nicht befohlen werden, nicht? Das ist sinnlos, jemand zu sagen, sei doch jetzt mal kreativ, nicht? Also wenn er es wäre, dann wäre es ja eben paradox, weil er gar nicht kreativ wäre, sondern nur auf Befehl handelt, nicht? Also insofern hat es auch immer was mit Freiheit zu tun, nicht? Also Freiheit kann auch nicht befohlen werden, nicht? Freiheit durch Zwang ist sinnlos, genauso ist Kreativität durch Zwang sinnlos. In der Form des Arbeitsverhältnisses muss das aber nicht unbedingt bedeuten, dass alle Kreativen quasi auf eigene Rechnung arbeiten. Also sie können natürlich auch in Unternehmen jeglicher Größe angestellt sein, wobei dann, so sagt eben der Florida, es auf die Bedingungen ankommt, die das Unternehmen eben diesen Kreativen schafft, nicht? Und im erweiterten Sinne sind sozusagen auch die Städte und Regionen quasi Agenten von Lebensbedingungen oder Arbeitsbedingungen der Kreativen, nicht? Also ganz kurz ist es so, dass eben die Kreativität nicht befohlen werden kann, und die Kreativität also insofern zu jeder möglichen Zeit kommen kann, nicht? Also kann quasi im Traum oder irgendwie während des Frühstücks, beim Sport, irgendwie in allen möglichen Lagen und Zeiten kann einem ein guter Gedanke kommen. Also nicht mehr notwendigerweise am Arbeitsplatz, nicht? Also der Arbeitsplatz, das man sieht also auch in der Folge der Industriearbeit, der Organisationsarbeit und dann der Kreativarbeit, wie der Arbeitsplatz quasi als fixierter, sozusagen irgendwie lokalisierter Punkt verschwindet, nicht? Also bei der Fabrikarbeit war es noch so, dass der Arbeiter quasi an die Maschine geschraubt oder sozusagen situiert war, bei den Angestellten, die können schon etwas freier herumlaufen, und die Selbstständigen können prinzipiell, wenn sie überhaupt kreativ sein wollen, überall und zu jeder Zeit, nicht? Also sowohl der zeitliche wie auch der räumliche Rahmen wird extrem aufgelockert, nicht? Und damit ist natürlich auch ganz klar, dass das Umfeld erweitert wird, nicht? Also vorher ging es darum, irgendwo eine Fabrik aufzubauen, und dann war es wichtig, dass die entsprechenden sozusagen Hilfsmittel, irgendwie Wasser, Energie, Absatz etc., Zulieferung vorhanden waren, und die Werktätigen waren dann quasi dort festgeschraubt, nicht? Und heutzutage ist es anders, nicht? Also da an jedem Punkt quasi, oder sagen wir mal so, der eigentliche quasi der Motor oder der Arbeit, die Energie oder das, was die Arbeit heutzutage macht, aus Kreativität besteht, kann es prinzipiell auch überall sein, nicht? Es muss nicht mehr irgendwie ein Ort sein wie früher, nicht? Zum Beispiel im Vorarlberg, nicht? Da trat relativ früh eine Industrialisierung auf, weil die Gebirgsbäche, die da aus den Bergen kamen, die konnten quasi durch Mühlen und andere Kraftwerke konnten Energie spenden, und da trat irgendwie im Vorarlberg relativ früh grüne Industrie auf, nicht? Und genauso ist es mit Orten, die zum Beispiel an Kohlenrevieren oder Häfen etc., nicht? Das ist heutzutage irrelevant geworden, nicht? Also der Motor der Wirtschaft ist allein die Kreativität, nicht? Und die kann eigentlich überall eingesetzt werden, sofern die Bedingungen stimmen, nicht? Und das bedeutet quasi, und das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum Städte und Regionen wichtig werden, nicht? Durch diese quasi Auflösung in zeitlichen und räumlichen Situativen, in der räumlichen und zeitlichen Auflösung des Arbeitsverhältnisses, nicht? Und in dem Maße ist quasi zu wird quasi auch das, was eben das Wirtschaften gesehen, wird quasi immer diffuser. Nicht? Also, und das ist das, was eben dann auch das Aspekt dessen, was statt Wirtschaftsförderung, Bürgerförderung zu betreiben, nicht? Das ist quasi der neue Ansatz. Nicht? Und das ist natürlich die Frage, ob das überhaupt wie das verwirklicht werden kann, nicht? Ich war gerade eben bei der Industrie- und Handelskammer da hinten am Börsenplatz, heißt das, und habe mir so eine Mitgliederzeitung geholt, die unter dem gewichtigen Titel daherkommt, Kulturwirtschaft, nicht? Also, ich habe zwar jetzt noch nicht im Einzelnen die Artikel durchgelesen, aber ich bin mir sicher, dass eben der Aspekt einer Bürgerförderung, nicht? Also natürlich wird viel von Bürgergesellschaft, Zivilgesellschaft gesprochen, aber das als eigentliche Fördermaßnahme, nicht? Also man stelle sich mal vor, man würde eben diese Institution, die da auf der Hanauer sitzt und sich Wirtschaftsförderung nennt, die würde man nun in Bürgerförderung umtaufen, nicht? Also was würde das für ein solches Unternehmen, für eine solche Einrichtung bedeuten, wenn es jetzt darum ginge, einzelne Bürger zu fördern, nicht? Also, aber das ist, glaube ich, der Aspekt, nicht? Also auch der Demokratisierung, nicht? Also Demokratisierung heißt ja quasi Auflösung, nicht? Oder beziehungsweise auch der Demokratie hat immer was damit zu tun, dass man immer mehr oder dass man in kleinere Einheiten setzt, nicht? Also das ist dann zum Beispiel eben der Wähler, nicht? Und man hat eben über die Geschichte gesehen, dass der Kampf um Demokratie eben darum ging, also dass wer überhaupt Wahlrecht haben könnte, nicht? Der Gedanke, dass alle Wahlrecht haben könnten, nicht? Der hat sich ja nur langsam durchgesetzt, nicht? Also zuerst waren es die wirtschaftlichen Voraussetzungen, nicht? In Preußen gab es, glaube ich, bis 1918 Dreiklassenwahlrecht, also gemessen am Einkommen. Dann kam das Frauenwahlrecht, nicht? Also in der Schweiz, glaube ich, auf Bundesebene, ich bin mir nicht ganz sicher, aber so um 1970, nicht? Also muss man sich mal vorstellen, aber auch in anderen, also Amerika, also Rassengrenzen, nicht? Und aber auch heute, es ist quasi der Zugang, nicht? Also zum Beispiel EU-Bürger, die dürfen nur auf kommunaler Ebene wählen, nicht? Und irgendwie andere dürfen gar nicht wählen, nicht? Also das ist noch längst nicht der Vorgang oder der Gedanke, dass alle sich an dem beteiligen könnten, nicht? Also was das Gemeinwesen oder den jeweiligen Staat oder Gemeinschaft ausmacht, dass sich daran alle beteiligen könnten, das ist zwar zu einem großen Teil verwirklicht, aber längst noch nicht in aller Hinsicht, nicht? Das hat in den 50er oder immer noch die Mitbestimmung in den Betrieben gegeben, nicht? Also wir sind ja jetzt gerade Zeuge dieser Auseinandersetzung zwischen der Lokführergewerkschaft und der Bundesbahn. Nein, Bundesbahn heißt die ja nicht mehr einfach nur Bahn. Da geht es ja auch darum, dass eine gewisse Gruppe mehr Einfluss, mehr Wahlmöglichkeiten haben möchte, nicht? Und da gibt es jemand anders, der sich dem entzieht, nicht? Also so, glaube ich, ist der Gedanke dessen, dass Demokratie immer ein Prozess ist, der sich fortlaufend verwirklichen sollte oder müsste, ist nicht abgeschlossen, nicht? Und das, denke ich, kommt auch aus dem Toleranzgebot, nicht? Also Florida sagt ja Technologie, Talent und Toleranz, nicht? Wobei das Letzte, die Toleranz, ist das Heikelste, nicht? Und also da Toleranz und Demokratie sind ja miteinander verwoben, nicht? Also das heißt eben so viel wie quasi irgendwie Frauen dürfen wählen, irgendwie Arme dürfen wählen, irgendwie Schwarze dürfen wählen, Ausländer dürfen wählen, nicht? Es werden immer, oder Lokführer und so weiter, nicht? Das heißt immer sozusagen mehr Demokratie heißt im Grunde auch immer mehr Toleranz, nicht? Und dem gegenüber stehen natürlich immer beharrende Kräfte, nicht? Die vielleicht manchmal auch zu Recht, manchmal auch zu Unrecht, eben sowas wie Auflösung befürchten, nicht? Das ist, glaube ich, sozusagen so der Schrecken, nicht? Dass sich durch Toleranz und durch Demokratie irgendwas auflösen könnte, nicht? Das, was man irgendwie für sicher, fest, geborgen, standhaft gehalten hat, nicht? Also, dass sich das in irgendeiner Form auflösen könnte, nicht? Also, und natürlich auch die Kunst, nicht? Also auch die Kunst hat sowas wie so ein Beharrungsvermögen, sowas wie eben, dass das quasi Kunst und Demokratie sowas zu sein scheint, was sich irgendwie ausschließt, nicht? Und ich glaube, dass Demokratie ist so ungefähr das größte Unwort, was man sich denken kann in der Kunst, nicht? Also besonders in Verbindung mit der Vorstellung, dass alle darüber bestimmen könnten, am besten noch per Mehrheitsentscheid, was Kunst wäre, nicht? Also die Frage ist ja immer die, wenn man sagt, was ist Kunst, nicht? Dann muss man immer auch die Frage stellen, wer entscheidet darüber, nicht? Also wer sind denn nun die Agenten des Kunstmachens, des Kunstentscheidens, nicht? Also was Kunst aus ist nicht nur eine ontologische Frage, sondern es ist eben auch eine Frage dessen, wer darüber spricht, wer darüber aussagekräftig, wer darüber entscheidungskräftig ist, nicht? Also es wird ja gerne auch dieses Wort, das fällt mir jetzt gerade ein, weil es an prominenter Stelle kam, irgendwie das auszuhandeln, nicht? Und zwar kam das, ich glaube, das war 2005, da gab es irgendwie noch in diesem Portikus, der sich Leinwandhaus nannte, also sozusagen dieser Zwischenstation, so eine Art irgendwie Symposium oder sowas, ich weiß nicht mehr genau, worum es da eigentlich ging irgendwie, und jedenfalls hörte ich da von dieser Kunsttheoretikerin Isabel Graf, die an der Städelschule lehrt, ja, also es wäre ja natürlich immer eine Frage des Aushandelns, nicht? Das ist natürlich ein wunderbarer Begriff, nicht? Also das klingt ja irgendwie super locker, nicht? Irgendwie in Wirklichkeit ist natürlich dann auch immer die Frage, ja, wer ist denn überhaupt berechtigt, irgendwas auszuhandeln? Wer ist denn sozusagen überhaupt vertretungsberechtigt, nicht? Also wenn man dann zum Beispiel eben hier jetzt nochmal auf das Beispiel der Gewerkschaften kommt, nicht? Also da fängt ja die Bundesbahn, und ich sage immer Bundesbahn, es klingt vielleicht besser, weil dann hat man mehr im Mund, nicht? Weil die Bahn, ich weiß nicht, ob es darum geht, hier in dieser Sendung möglichst lange Worte auszusprechen, aber Bahn, weil die Bahn, das ist so kurz, so knapp, aber hier hat ja schon die Bahn gleich am Anfang und immer noch versucht, quasi die Legitimität dieser Gewerkschaft oder den Vertretungsanspruch dieser Gewerkschaft abzulehnen, nicht? Das ist ja immer der erste Punkt, nicht? Dass man überhaupt erstmal in einer herkommt und einen Anspruch erhebt, dass man eben noch nicht erstmal in die Verhandlung eintritt, nicht? Sondern weil da gibt man ja immer schon ein Stück nach, nicht? Also es geht erstmal darum, dass man als sozusagen derjenige, der etwas zu verteidigen hat oder befürchten muss, dass ihm irgendwas abgelöst wird, zuerst mal quasi abzusprechen, dass der Fordernde überhaupt vertretungsberechtigt oder im Sinne der Sache, im Sinne des Dings, des Rechts spricht, nicht? Also sozusagen sind sie überhaupt zuständig, nicht? Also das ist quasi so die erste Form, nicht? Dass man, so wie beim zum Beispiel hier beim Kulturausschuss, nicht? Irgendwie, da darf sich der Bürger halt nur zu Tagesordnungspunkten, nicht? Und wenn er es nicht macht, ja, dann sind wir nicht zuständig, nicht? Oder der Bürger darf nur dann reden, wenn er als Experte zugelassen ist, nicht? Das ist natürlich auch immer wieder so eine schöne Formulierung oder so ein schöner Einschnitt der Experte, nicht? Also damit wird auch immer wieder versucht, quasi Zuständigkeiten zu verhindern oder quasi abzugrenzen, nicht? Also es dürfen dann eben nur Experten reden, nicht? Die sich durch was eben ausgewiesen haben, nicht? Irgendwie Sachwissen oder eben halt den quasi das Mandat, nicht? Also die Vertretung, nicht? Der Vertretung Leistungsanspruch, nicht? Ich spreche jetzt für alle Lokomotivführer, für alle Bauarbeiter, für alle Künstler, nicht? Wobei es mir jetzt nicht darum geht, sie zu fragen irgendwo oder hier zu sagen, jetzt alle Künstler sollten quasi Demokratie befürworten oder sich dem anschließen, nicht? Also es geht nicht darum, dass das jetzt quasi, es ist nur von meiner Seite aus sowas wie ein Denkvorschlag, nicht? Wobei ich mich immer wieder frage, was ist es eigentlich? Also das Demokratische oder andersrum auch das Politische, nicht? Also worin ist nun mal Kunst politisch, nicht? Ich lehne das ja geradezu ab, dieses vorgefasste Politische, nicht? Dass man irgendwo weiß, was das ist, nicht? Eben das so, sich mit irgendwelchen Randgruppen oder Problemen zu beschäftigen, die eh schon da sind. Flüchtlinge, Migranten, Homosexuelle etc. und so weiter, nicht? Also für mich besteht ja der einzige politische Anspruch, den die Kunst wirklich vertreten kann, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, ihre eigene Verfasstheit zu klären, nicht? Und da ist es natürlich äußerst schwierig, so mein Gedanke, oder habe ich so das Gefühl, also das ist fast überhaupt nicht vorhanden, nicht? Also warum eigentlich, nicht? Also wenn ich zum Beispiel bedenke, wenn das wirklich wahr ist, also dass quasi so im Haushalt des Landes Hessen, da gibt's so einen Topf, wo sich so der gemeine Feld-, Wald- und Wiesenkünstler bewerben kann mit einem Projekt, nicht? Und angeblich, also ich hatte mal mit einem Herrn da gesprochen, dieser gesamte Topf 29.000 Euro, nicht? Fürs gesamte Hessenland, nicht? Würde mich fragen, ob man für 29.000 Euro eine Sekretärin bekommt, schon mal keinen Lokführer, nicht? Also noch nicht mal zu den derzeitigen Bedingungen, nicht? Und schon gar nicht ein Studienrat, nicht? Also das muss man sich mal vorstellen, also da könnte ich so geradezu irgendwie rot anschwellen, wenn ich mir das vorstelle, nicht? Also was für eine lächerliche Summe, 29.000 Euro. Wir haben ja, glaube ich, bald Wahl im Hessenland. Das ist nochmal so eine Gelegenheit, den Politikern so ein wenig auf den Zahn zu fühlen, nicht? Es gibt ja auch im Hessischen Landtag einen Kulturausschuss, nicht? Und mal ein bisschen nachfragen, wie das kommt. Aber 29.000 Euro, das ist noch nicht mal ein Studienrat, nicht? Also das ist so wenig, ist die Kunst, also die Kunst der einzelnen Künstler. Für Institutionen gibt es natürlich mehr Geld, nicht? Da werden mal Ankäufe unterstützt oder größere Ausstellungen, nicht? Also so der Feld-, Wald- und Wiesenkünstler, quasi der Letzte in der Reihe, für den ist im gesamten Hessenland nur 29.000 Euro zur Verfügung gestellt, nicht? Und das ist noch nicht mal so viel wie ein Studienrat, also ein Gymnasiallehrer, nicht? Und wenn man sich dann eben überlegt, was könnte denn quasi, wenn man sozusagen ansonsten ja hört, dass irgendwie neue Lehrer eingestellt werden sollen, ne? Jeder Gymnasiallehrer ist mehr als dieser gesamte Etat, nicht? Und ist es so, dass die Kunst einem nichts lehren könnte, nicht? Ist die Kunst, also im erweiterten Sinne nicht auch Lehrerin, nicht? Also jetzt gerade am Freitag war ein großer Artikel in der FAZ über Stefan George, da ist eine Biografie erschienen und auch da wird quasi das Erbe oder die Lehrtätigkeit von George auf Klaus Graf von Stauffenberg, den Attentäter auf Hitler, beleuchtet, nicht? Das wahrscheinlich, also in letzter Konsequenz kann man es nicht sagen, aber doch, dass George quasi den Attentäter Stauffenberg wie sozusagen animiert oder der sich auf ihn berufen konnte, nicht? Also kann man denn mehr verlangen? Ist das nicht genug? Ich meine, und ist insofern der Künstler nicht auch Lehrer, nicht? Und das wird noch nicht mehr so viel bezahlt wie jemand, der irgendwie Sport und Geografie unterrichtet, nicht? Also ich meine, um mal so die richtigen absoluten, ich bin mal gemein, Dummfächer, nicht wahr? Also auch das zu bringen, nicht? Wobei, also interessant, also den George, den hatte ich ja auch auf der Zunge, so jetzt wollte ich auch mal hier wieder meine dolle Kamera zücken, so, also jetzt habe ich hier So, hier, gut, okay, yep. Ja, jetzt machen wir hier nochmal ein bisschen Aufnahme. So. Ja, also der George ist ja ein interessant, also dahingehend auch so ein Fall, der spricht an einigen Stellen von der unheiligen Masse, nicht? Also da und bekanntermaßen, wahrscheinlich gab es kaum einen Dichter zu der Zeit, der sich derartig elitär gegeben hat wie Stefan George, nicht? Der sowieso einen exklusiven Zirkel, der ein Geheimnis hütete, angeblich hielt und der Jünger und Erwählte, nicht? Also im Gegensatz zur Demokratie, nicht? Also, ich meine, da gab es viele, nicht? Also im Grunde die ganze Zeit, also man muss da auch, also die ganze Zeit war von seinem Elitismus durchdrungen in der Kunst, nicht? Also dass der Künstler nur Einzelne ansprechen könnte, nur wenige, nicht? Also das ist ja bis heute, ist das ja durchgehend erhalten, nicht? Also da sind solche Schlagworte wie Kultur für alle, die dann versuchen, das so ein bisschen aufzuweichen, wobei ich ja glaube, dass der bessere Spruch wäre Kultur durch alle, mit allen, nicht für alle, nicht? Da steckt ja auch wieder so ein Vertretungsanspruch. Wenn es heißt Kultur für alle, dann muss es irgendjemanden geben, der das produziert, bereitstellt, vertreibt, dieses Kulturangebot, nicht? Aber Kultur durch alle, mit allen, das heißt, alle schaffen mit, alle produzieren und konsumieren gleichermaßen die Kunst, nicht? Ich las, weiß nicht, wo ich das las, aber als gewissermaßen jetzt eine Hypothese, nicht wahr? Dieser Elitismus, Stefan George hatte das ja wiederum von Mallarmé und Mallarmé hatte das von Baudelaire. Der ist ja vielleicht sowas, der erste, der quasi nicht nur der Dandy-Poeten, sondern auch der reinen Absoluten, da wohingehend, das springt ja schon, nicht? Der Gedanke rein und absolut, nicht? Das kann ja nur singulär sein, nicht? Und nicht irgendwie im Plural auftreten, nicht? Wenn vieles rein ist, dann macht es keinen Sinn. Und wenn vieles absolut ist, macht es auch keinen Sinn, nicht? Also, es geht wahrscheinlich zumindest in den ersten Ausprägungen eben auf Baudelaire zurück. Aber ich las also als Hypothese, dass sich der Gedanke quasi aus der französischen oder den Umwälzungen der französischen Revolution entwickelt hat. Bis dahin standen die Künste und die Künstler quasi unter dem Patronat des Adels, des hohen Bürgertums und der Kirche. Und in der Form, in der die quasi die gesellschaftliche Relevanz dieser Gruppen relativiert und aufgelöst wurde, hier auch wieder aufgelöst wurde, kamen die Künstler in eine Art von Panik. Also wer kommt noch für sie auf, nicht? Wer ist quasi der Auftraggeber, nicht? Derjenige, der ihnen ihre Werke, ihr wirtschaftliches Überleben sichert, nicht? Und quasi in der Folge haben quasi die Künstler sich so ein Pseudo-Adel erschaffen oder erträumt, nicht? Indem sie quasi ihr Werk verabsolutiert, also vereinzelt, singularisiert haben und quasi so eine Art irgendwie Idealförderer oder Ideal, nämlich das der Würde des Verständnisses, nicht? Also dass nicht alle können nicht gleichermaßen würdig sein, das Kunstwerk zu verstehen und was heißt verstehen, nicht anders als zu konsumieren, nicht? Also das ist quasi sozusagen der Konsum des Kunstwerkes wird quasi auf so einer ideellen Ebene, vorher war es rein physisch materiell, nicht? Das ist, Kunstwerk war teuer, auch durch teure Materialien, durch teure Herstellungsweisen, nicht wahr? Also durch Bronze, Marmor, Gold, Purpur etc. Und es wurde quasi Geld auch irgendwie bezahlt und als das zusammenbrach, hat man sich quasi so eine Art Ideal geschaffen, nicht? Also das Kunstwerk ist nicht mehr an sich teuer in der Herstellung, sondern teuer im Verständnis, nicht? Also in dem Sinne, das ist das gleiche Moment. Also sozusagen der Konsum des Kunstwerkes muss irgendwo erschwert sein, nicht? Und nur hat es sich quasi verschoben. War vorher quasi die Erschwernis so rein materiell, nicht? Dass man viele Dukaten, Goldstücke aufbringen musste, ist quasi mit der Revolution des La Pour La quasi das Kunstwerk im Verständnis, also sozusagen, und das geht natürlich eben auch einher mit der Bildung, nicht? Also Bildung war ja noch bis ins 18. Jahrhundert eben ein elitäres Phänomen, nicht? Also quasi, also im 19. Jahrhundert, die französische Revolution hat nicht nur die Volksbewaffnung, sondern auch die Volksbildung eingeführt, nicht? Also von da an gab es quasi Schulpflicht. Und wenn man heutzutage eigentlich über die Abschaffung der Wehrpflicht diskutiert, da sollte man vielleicht auch mal ab und zu über die Abschaffung der Schulpflicht diskutieren, nicht? Also warum ist das eigentlich ein Zwang, nicht? Also man kennt ja die Klagen der Lehrer zu Genüge, nicht? Irgendwie, dass die Kinder nichts lernen wollen, irgendwie, es gibt immer irgendwelche gemeinen Störer, die den Rest der Klasse irgendwie traktieren und aufhalten, nicht? Und woher kommt es, nicht? Also, weil es sowas wie eine Schulpflicht gibt. Ne, also zumindest bis zur 9. Klasse, nicht? Also die in der Hauptsache. Es wäre, warum nicht abschaffen, nicht? Sollen, vielleicht wäre das ja so, dass das eh nichts ausmacht, weil die nichts lernen können und nichts lernen wollen, ja eh nicht davon profitieren und dann können sie eh zu Hause bleiben und rumhängen, nicht? Also ich meine natürlich, das ist eine ziemlich drastische Maßnahme, aber Schulpflicht, Wehrpflicht, das kommt aus der gleichen Quelle, nämlich der Levé en masse, nicht? Also die Massen quasi zu mobilisieren, die Massen heranzuführen, nicht? Das in der Form ist es auch Auflösung, nicht? Also natürlich auch mit dem Aspekt so mehr Talent heranzubringen, nicht? Aber das Talent ist erst durch Bildung möglich, nicht? Also das 19. Jahrhundert hat quasi nicht nur die Fabrikarbeit, sondern auch in einem gewissen Sinne die Fabrikbildung, nicht? Die Schule ist sowas wie eine Bildungsfabrik geworden, nicht? Das ist ja auch in vielfachen Weisen natürlich quasi karikiert und kritisiert worden, nicht? Also vor allen Dingen natürlich von denen, die sowieso davon profitiert haben, nicht? Also die sowieso irgendwie durchs Elternhaus, durch die Verhältnisse entsprechend gefördert waren, die haben dann am vehementesten gegen diese Fabrikware, nicht wahr? Also auch Schopenhauer zum Beispiel, nicht? Also der auch quasi gesagt, das Elitäre, den Einzelnen, nicht? Also er nannte ja auch direkt die Menschen oder der gemeinen Menschen die Fabrikware der Natur, nicht? Also dahinter spricht immer so ein gewisser Elitismus, Arroganz, was zum Teilen irgendwie natürlich abgeschliffen wurde, zu Teilen aber immer noch da ist, nicht? Also auch heutzutage ist der Gedanke nach wie vor vorhanden, nicht? Also dass Kunst quasi nur den wenigen, einigen wenigen vorbehalten ist und dass die Kunst quasi, also sozusagen nur durch also sozusagen an herannähern, an sich annähern, nicht wahr? Also sozusagen wie so eine Metapher des Bergsteigens, nicht, dem Gipfel mühsam entgegen, in kleinen Schritten, keuchenden Atems, nicht, zum Gipfel der Kunst, nicht, und der sich natürlich in die Wolken hüllt, nicht, so dass man ihn manchmal nicht wahrnehmen kann, nicht, aber das Elitäre der Kunstauffassung ist auch heute noch vorhanden, nicht, deswegen gibt's Direktoren und Kuratoren, nicht, also auch der Kurator ist ja so eine Versuch quasi die Auflösungserscheinungen, nicht, also das der Kunst wieder zusammenzufassen, zu bündeln, nicht? Also heutzutage ist ja der Kurator nicht jemand, der quasi in erster Linie sorgt, nicht? Also Kurator war ja jemand, der sich um zum Beispiel um den Erhalt der Sammlung gekümmert hat, nicht? Also dass sie nicht verfällt, die Restauration und den Erhalt, nicht? Also heutzutage ist ja der Kurator, man müsste ihn eigentlich besser als Selektor bezeichnen, als jemand, der versucht, quasi das Auseinanderstrebende, Divergente, Partikulare zusammen wieder zusammenzuführen, nicht? Also deswegen gibt es dann so Großausstellungen wie die Documenta, nicht? Die dann wieder versuchen, das alles unter einen Hut zu bekommen, was sich ja vorher verteilt, in dem Sinne aufgelöst, demokratisiert hat. So, jetzt gucken wir mal. Das hat so ein bisschen was von Fieberthermometer. Ja, okay. 10 Minuten fürs Jupp. Also das Handy als Fieberthermometer. Ja, warum nicht? Warum nicht? So, jetzt ein Schluck Wasser zwischendurch, ja. Aber wenn man sich mal vorstellt, also es wäre anders, nicht? Also Kunst könnte gewissermaßen durch alle bestimmt, durch alle geschaffen werden, wenn alle mitmachen könnten, nicht? Also nicht in dem Sinne, das ist eben Kunst für alle, sondern Kunst durch alle, Kunst mit allen wäre, nicht? Also man sieht dann, man sähe sofort quasi die Philister schimpfen, ja, da könnte ja jeder kommen, nicht? Also dieses Argument, nicht? Das ist ja das Totschlagargument schlechthin. Ich hörte das auch neulich nochmal im Kulturausschuss, nicht? Wo ein Herr von der CDU, ja, wenn wir sie fördern, dann könnte ja jeder kommen, nicht? Also wenn ja, nicht wahr? Also was wäre dann, wenn alle kämen, nicht? Also dann müsste man sich eben das was anderes überlegen, nicht? Also warum ist zum Beispiel die Kunst und die Kultur so gefasst, wie sie jetzt gefasst ist, dass es eben einige wenige gibt, die darüber entscheiden, was Kunst ist und was nicht? Warum ist das so, nicht? Also wer trägt davon den Vorteil, nicht? Also natürlich, ich denke mir so, Die Politiker schlechthin, also allgemein, naja gut, sagen wir allgemein, sind wir mal gerade so, ich meine, ist natürlich nicht so, dass man das so mir nix, dir nix sagen könnte, aber gehen wir einfach mal sozusagen so stumpf und platt, die Politiker allgemein definieren sich natürlich in der Regel dadurch, was sie verteilen, nicht? Also es ist je deutlicher diese Verteilung, je sichtbarer auch diese Verteilung ist, desto größer ist oder ist die Möglichkeit, dass sich der Politiker damit ein Ansehen verschafft, nicht? Also deswegen war ja quasi im Absolutismus, nicht? Also war quasi die Kunstförderung auf Paläste, Parkanlagen, Schlösser, irgendwie Kirchen und so weiter mehr oder weniger beschränkt, nicht? Und das hat sich zwar auch in einem gewissen Sinne weiter aufgelöst, nicht? Aber heutzutage haben wir das Museum, die Galerie, nicht? Und die Frage ist natürlich die, und ich habe auch des Öfteren darüber gesprochen, inwiefern das noch Sinn macht, nicht? Also ich glaube, wir brauchen weder eine Zentralgalerie, so wie wir auch ein Zentralstaat brauchen, nicht? Also, sondern die Sammlung wird heutzutage durch alle gemacht, nicht? Also wir brauchen gar kein Zentralarchiv, Zentralgalerie oder auch kein Zentralstadion mehr, nicht? Also das waren ja quasi so Versuche des Organisierens, nicht? Also solche, wenn man irgendwas zu organisieren hat, nicht? Dann ist eines der einfachsten Dinge ist quasi eine Hierarchie zu schaffen, nicht? Also, dass man irgendwie quasi Einheiten zusammenfasst und die wiederum unter eine nächst höhere Einheit stellt und dann wiederum so, dass so eine Art Pyramide entsteht und an der obersten Stelle steht ein Einzelner, eine Einzelne, ob es jetzt eine Person oder eine Organisation ist, nicht? Also, nennt man dann eben auch ein Monopol, nicht? Also, welche Form auch immer, ein Deutungsmonopol, Gewalt Gewaltmonopol und so weiter, nicht? Und das ist die einfachste Form, nicht? Also so wurde auch die Kirche organisiert, nicht? Also in langen Kämpfen, nicht? Das ist ja auch eine spannende Auseinandersetzung, nicht? Also wie sich das Urchristentum schließlich in so einer Art irgendwie Zentralkirche in Rom organisiert hat, das ging ja nicht ohne, auch bis heute nicht ohne Spaltungen ab, nicht? Also aber quasi heutzutage sind wir in der Lage, glaube ich, gerade durch das Internet, nicht, das ist ja mein Lieblingskind, quasi komplexere Formen, nicht, des Schaffens zumindest anzudenken. Nicht? Das Interessante ist, das las man auch beim Florida, also dass solche Open Source Projekte gar nicht so differenziert sind, wie man sich das zum Beispiel denkt, nicht? Also so bei Open Source ist ja so der Gedanke, dass quasi viele Leute kleine Bausteine da zusammenzufügen, um so ein Ganzes zu schaffen, nicht? Und angeblich sagt der Florida, ist quasi drei Viertel allen Codes, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht noch extremer ist, drei Viertel allen Codes wird von weniger als 5% der Open Source Mitglieder gemacht und ein riesiger Anteil von Open Source Mitgliedern an einem bestimmten Projekt, die haben nur ein einziges kleines Teilchen beigefügt und sonst gar nichts, nicht? Also da sieht man natürlich, dass das in der Wirklichkeit, also Anspruch und Wirklichkeit auseinanderklaffen können, nicht? Also dass man sich denkt, ja, also Open Source, das ist quasi, das ist so der Gedanke des Gleichberechtigten, nicht? Klar, gleichberechtigt schon, aber ist es nicht in dem Sinne auch gleich wirklich, nicht? Also es gibt eben so ein paar sozusagen Hengste, die mehr gemacht haben als die anderen, nicht? Und angeblich ist es zum Beispiel auch mit den wissenschaftlichen Artikeln so, nicht? Also ein Großteil der wissenschaftlichen Artikel geht auf eine ganz relativ kleine Personengruppe zurück, nicht? Also nichtsdestotrotz ist natürlich besteht die Möglichkeit, nicht? Also durch Open Source besteht die Möglichkeit, dass sich jeder daran beteiligt. Durch das Internet, zum Beispiel durch Fotobörsen wie Flickr, Yahoo und andere oder durch File-Sharing-Börsen, besteht die Möglichkeit, dass alle daran teilhaben, nicht? Also in dem Form ist die Idee, dass es irgendwo so eine Art Zentralarchiv gäbe, nicht? Das ist obsolet geworden, nicht? Man könnte höchstens sagen, das Internet ist quasi das Zentralarchiv geworden, nicht? Nur ist es so, dass keiner über das Internet bestimmen kann, zumindest in einzelnen Bereichen, nicht? Also auch, da gibt's ganz schöne Visualisierungen, nicht? Auch das Internet, was so angeblich so egalitär ist und aus dem Gedanken entstanden ist, quasi höchstmögliche Ausfallsicherheit im Falle eines Angriffes oder einer Beschädigung zu bringen, beruht auch auf einigen, wenn auch mehreren Knotenpunkten, die extrem wichtig sind und darum, und ich glaube, gibt irgendwie so 70, ich bin mir nicht ganz sicher, 70 sehr wichtige Knotenpunkte und mehrere tausend weniger oder zumindest in zweiter Reihe stehende Knotenpunkte im Internet, nicht? Ich glaube aber nicht, dass es genau darauf ankommt, also oder dass jetzt quasi die Tatsache, dass die Verwirklichung nicht in allen Fällen so egalitär vonstatten geht, wie man sich das aus davon erträumt oder wie man sich da gedacht hat, sondern dass allein, denke ich, die Möglichkeit besteht, nicht, dass man überhaupt das als Beispiel heranzieht, nicht, also sonst käme es ja vielleicht so auch so wiederum ein Zwang, klar, gleich, nicht? Also jeder kann wählen gehen, nicht? Aber es gibt keinen Wahlzwang, nicht? Also ein Wahlzwang wäre wiederum irgendwie wär kontraproduktiv. Das gibt's nicht, ne? Also In Diktaturen gibt es einen Wahlzwang, aber in Demokratien ist es dem Einzelnen freigestellt, ob er mitmachen will. Aber wichtig ist eben, dass es die Möglichkeit gibt, nicht? Also das sagen ja zum Beispiel auch die Vertreter der direkten Demokratie, ne, dass es nicht um einzelne Punkte geht, nicht? Also was hier und da quasi demokratischer verwirklicht werden könnte, sondern dass es um einen rein formalen Aspekt geht. Das ist allein die Möglichkeit zum Beispiel des Volksentscheides besteht oder dass die Hemmnisse abgebaut werden, nicht? Das ist ja zum Beispiel so eines der Punkte, um wieder mal zu Richard Florida zurückzukommen. Er spricht in dem Hinsicht, also bei Toleranz, von Low Entrance Barriers, nicht? Also ein gutes Beispiel ist ja auch hier dieses Radio. Ich war vorher, bevor es Radio X gab, war quasi Radio machen von unglaublichen Hürden umgeben, nicht? Also im Grunde konnte man nur Radio machen, wenn man quasi Mitglied einer irgendwie Angestellter einer Radioanstalt war, nicht? Und das war quasi streng reglementiert, nicht? Und dann gleichzeitig waren wiederum diese Radioanstalten, die waren quasi kontrolliert, nicht? Da gibt's einen Rundfunkrat, nicht? Das ist von innen und außen von unglaublichen Hürden umgeben, nicht? Und irgendwie bei Radio X kann im Prinzip jeder, der zum Einfluss sozusagen Sendegebiet gehört, der irgendwie entsprechende Kurse belegt und nach Maßgabe des Platzangebotes kann hier Sendung machen, nicht? Das ist quasi eine, man hat quasi eine Barriere abgebaut, nicht? Und wie man ja nun sieht, was ich eigentlich schon wieder schade finde, dass es keine Piratensender mehr gibt. Nicht? Also vorher gab es ja hier in Frankfurt hier und da mal einen Piratensender, nicht? Aber das ist quasi auch durch Radio X, glaube ich mal, durch Radio X obsolet geworden, nicht? Also ich meine natürlich diese Piratensender, das waren immer so ein bisschen frustrierte DJs, die irgendwie ihre Musik unters Volk bringen wollten, nicht? Und jetzt gibt's eben diese DJ Night, nicht? Also wer berufen ist dazu, der kann da quasi seine Scheiben, seine Sounds unters Volk bringen, nicht? Und aber das ist ein Fortschritt, nicht? Also es ist quasi leichter geworden, nicht? Und in Offenbach gibt's einen offenen Kanal, kann jeder Fernsehen machen, nicht? Und der Kollege Wollscheid meinte ja, dieses Sendemonopol ist gerade im Zusammenhang auch mit dem Internet gefallen, nicht? Also bis dahin wurde das hartnäckig verteidigt und als das Internet aufkam, war es klar, dass man diese Welle, jeder kann senden, jeder kann sich äußern, dass das nicht mehr zu halten war, nicht? Also, natürlich, also man kann zum Beispiel auch Internetradio machen, nicht? Also wenn man keine Lust hat mehr irgendwie bei Radio X irgendwie, dann kann man ein eigenes Radio, nicht? Also so wie auch das Internet auch quasi Low Entrance Barriers, nicht? Also jetzt kann jeder schreiben, nicht? Also rein theoretisch, nicht? Also was natürlich jetzt sich ändert, ist natürlich, dass in der Form, in der immer mehr schreiben, immer mehr produzieren, aber auch immer mehr konsumieren, die Frage natürlich aufkommt, ja, wer kriegt das denn noch mit, nicht? Aber das ist, glaube ich, das ist von zweitrangiger Bedeutung. Viel, viel wichtiger ist eben gerade die Tatsache, nicht? Und da sagt dann eben auch Richard Florida zum Beispiel, also auch die Städte müssen zu immer stärkeren Low-Entrance-Barriers werden, nicht? Und da gibt es natürlich viele, nicht? Also das sind zum Beispiel eben die Formalitäten, nicht? Also das wenn man irgendwie in eine fremde Stadt kommt, nicht irgendwie zu 10 Ämtern rennen muss, um sich irgendwo anzumelden. Dann gibt es irgendwie natürlich auch den Häusermarkt, nicht? Also in seinen späteren Büchern irgendwie schreibt also Florida sehr besorgt darüber, dass sich zum Beispiel bestimmte Regionen, die quasi Kreativmagneten wurden, dass die dann wiederum irgendwie sich selber durch die steigende Wohnungspreise quasi selber quasi erdrosseln, nicht? Also dass so viel Kreative nachziehen, die bereit sind, entsprechende Mieten zu zahlen, dass das wiederum abschreckend wirkt, nicht? Also das trifft nicht nur die Einzelnen, das trifft auch die Firmen zu, nicht? Also wie man ja auch hier zum Beispiel in Frankfurt versus Umland quasi sieht, nicht? Also soll man jetzt mit der Firma nach Frankfurt gehen oder vielleicht irgendwo draußen nach Eschborn oder so, nicht? Auch das ist quasi Low Entrance Barrier, nicht? Aber natürlich gehört irgendwie das Schulwesen, aber auch die Verfasstheit der Bevölkerung, ich bin mir da nie noch gar nicht so sicher. Also ich habe manchmal so das Gefühl, ich bin jetzt fast 17 Jahre hier in Frankfurt. Ich habe das Gefühl, es ist irgendwie hier immer noch nicht so, wie es in Wien war nach 2 Jahren, nicht? Aber das mag natürlich damit zusammenhängen, dass ich in Wien auf der Hochschule war und das ist eine Hochschule, also ist natürlich auch ein Ort von niedrigen Barrieren, nicht? Also das ist ja auch quasi der Grundmotor der Universität, nicht? Also hat man einmal die Eingangshürde überschritten in Form eben der Zugangsberechtigung, dann soll die Universität quasi allen Zugang zum Wissen, nicht? Also das kann dahin gehen, dass irgendwie so wie in Amerika die Bibliotheken 24 Stunden am Tag offen haben und quasi jeder kann alle Seminare besuchen etc., nicht? Aber auch dieses, ich komme hier nochmal auf das Bürgerklima, die Bürgerförderung, nicht? Also ich bin mir da eigentlich, manchmal denke ich mir, ist es seltsam, nicht? Irgendwie so recht fühle ich mich immer noch nicht heimisch in Frankfurt. Aber das ist eben was anderes, ne? Wenn man in eine Stadt kommt, ich glaube, das ist quasi in so einer Ausbildungssituation zu sein, nicht? Das ist sowas wie so ein Antriebsmotor, nicht? Da ich hier nie in wirklicher Weise auf der Städelschule war, also diesen Stallgeruch trage mit dort drin war, bin ich natürlich immer so zugezogener, also in der Weise, nicht? Wobei ich mich eigentlich so langsam mal frage, ob es überhaupt noch eine Kunstszene hier in Frankfurt gibt, nicht? Also ich zweifle ja langsam daran, aber das mag sein, dass es das gar nicht mehr oder ich das nicht so wahrnehme, weil ich mich eben auch nicht mehr in Kreisen von Institutionen bewege. Ich war schon Ewigkeiten nicht mehr im Kunstverein. Das war noch so die letzte sozusagen Brücke, der letzte Berührungspunkt, wo ich sozusagen mit offizieller Kultur, ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt mal bei einer Galerieneröffnung war. Ich meine, so eine normale Galerie. Neulich war ich bei Wildwechsel, Jürgen Wolfstätter, aber das war auch schon so seltsam. Da waren zwar Tische und Stühle draußen vor der Tür, aber im Grunde hat doch nur jeder mit dem gerade geredet, den er eh kannte, nicht? Irgendwie seltsam. Ja, ich sehe, es geht so langsam aufs Ende der Zeit. Es war mal so ein bisschen angedacht, Kunst und Demokratie. Ich werde das jetzt in der kommenden Woche, das wird der 18. sein, in meinem Raum Multitrudi weiterverfolgen. Und dann gibt's an dem Wochenende 31. 1. 2. September auch den Rundgang Frankfurter Kunstorte, Titel Extra Föhn. Und auch da wird es dann bei Multitrudi Gespräche zum Thema Kunst und Demokratie geben. Ja, das war's soweit. Morgen ist kein Multitrudi, morgen ist Pause. Ja, bislang habe ich es nicht geschafft, aber ich sollte es endlich mal machen. Auch diese Sendung sollte man theoretisch bei stefanbeck.de als Podcast abrufen können. Aber ich habe es auch nicht geschafft, bislang die letzte Sendung dort einzustellen. Aber ich hoffe, ich schaffe es diesmal, meiner irgendwie Ferienstimmung zum Trotz. Also das war für heute das Seminar. Das nächste Seminar gibt's in ungefähr 4 Wochen, das dürfte der 14. September sein. Auch da weiß ich noch nicht ganz, ob ich es persönlich halten werde, weil ich mich immer noch nicht entschließen konnte, nach Kanada zu fliegen, auch wegen Richard Florida. Ja, mal sehen, mal gucken. Okay, jetzt versuche ich mal hier den Abspann zu bringen. Ja, okay, das war's für heute, das Seminar auf Radio X, jeden zweiten Freitag im Monat.